Lasst uns vor dem Gebet ein Psalmwort lesen. Psalm 149. Psalm 149. Es fängt an mit Halleluja. Singet dem Herrn ein neues Lied, seinen Lobpreis in der Versammlung der Frommen. Es freue sich Israel seines Schöpfers. Zions Söhne sollen jubeln ob ihrem König. Sie sollen seinen Namen preisen in Reigentanz, mit Pauken und Zittern im Spielen. Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Gebeugten mit Sieg. Frohlocken sollen die Frommen mit Stolz, sollen jauchzen auf ihren Lagern, Lobeserhebungen Gottes im Mund und ein doppelschneidiges Schwert in der Hand, um Rache zu vollziehen an den Heiden, Vergeltung an den Völkern, um ihre Könige mit Ketten zu binden und ihre Edlen mit eisernen Fesseln, um das längst geschriebene Urteil an ihnen zu vollstrecken. Eine Ehre ist dies für alle seine Frommen. Halleluja. Lasst uns aufstehen zum gemeinsamen Gebet. Treuer Gott, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen und sind so froh, dass wir dich alle Zeit anbeten dürfen, dass wir dich alle Zeit Lob singen dürfen und dass wir unsere Stimmen erheben dürfen und dir den Lobpreis und die Ehre darbringen. Herr, denn du hast Großes an uns getan. Dafür sind wir so froh und so dankbar. Und wir wissen, du wirst noch mehr tun. Denn du hast deine Verheißungen gegeben, Herr. Du wirst noch einmal den Himmel und die Erde erzittern lassen, o Herr. Und darum, Herr, harren wir deiner und wissen, du wirst dein Volk nicht im Stich lassen. Nein, Herr, du kommst zu deinem Volke. Du hast zu uns geredet. Und wir möchten mit dir reden wieder, o Herr. Und können dir nur den Dank darbringen für dein mächtiges Reden. Treuer Gott, wir bitten dich auch für diese Stunde wiederum. Schenk Gnade zum Reden, schenk Gnade zum Hören. O Gott, segne alle, die gekommen sind und die vielleicht noch unterwegs sind. Segne alle, die nicht kommen konnten, o Gott. Herr, wir bitten auch, segne alle, die krank sind. Du bist der große Arzt. Du kannst helfen, Herr. Vielleicht schauen sie oder denken in dieser Minute nach hierhin, wo wir hier versammelt sind. Aber Herr, du kennst jedes Herz. Du weißt um jeden Einzelnen und um jedes Verlangen des Herzens. Und du alleine vermagst es zu stillen. Anbetung und Ehre sei deinem herrlichen Namen. Rede weiter zu uns, o Gott, durch dein teures und heiliges Wort. Und stärke unseren Bruder, deinen Knecht. Das ist unser Gebet. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Welch eine Gnade und welch ein Vorrecht, im Namen des Herrn in seiner Gegenwart versammelt zu sein und sein unverfälschtes, heiliges und teures Wort zu hören. Dieses Wort kann nicht leer zurückkommen und es wird nicht leer zurückkommen. Es wird ausrichten, wozu Gott es gesandt hat. Wir hatten heute Nachmittag noch einen kurzen Nachgottesdienst hier und haben gesehen, dass der Geist Gottes wirkt. Und das ist richtig so, dass wir nur die Gelegenheit wahrnehmen und merken, wann der Geist Gottes und wie der Geist Gottes an den Einzelnen wirkt. Und dann ist das auch der Augenblick, in dem Gott uns helfen möchte und auch hilft. Lasst uns heute noch einige Worte aus der Heiligen Schrift gemeinsam lesen, aus dem Hebräerbrief, dem 2. Kapitel, lesen wir von Vers 14. Hebräer 2, von Vers 14. Weil nun die Kinder am Blut und Fleisch Anteil haben, hat auch er gleichermaßen Anteil an ihnen erhalten, um durch seinen Tod den zu vernichten, der die Macht des Todes hat, nämlich den Teufel, und um alle, die in Freiheit zu setzen, die durch Furcht vor dem Tode während ihres ganzen Lebens in Knechtschaft gehalten wurden. Denn es sind doch sicherlich nicht Engel, deren er sich anzunehmen hat, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Und daher musste er in allen Stücken seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester Gott gegenüber, um für die Sünden des Volkes Vergebung zu erwirken. Denn eben deshalb, weil er selbst Versuchungen erlitten hat, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Hauptsächlich ging es um den ersten Teil, um durch seinen Tod den zu vernichten, der die Macht des Todes hat, nämlich den Teufel. Und das genügte noch nicht. Es heißt weiter, und um alle, die in Freiheit zu setzen, die durch Furcht vor dem Tode während ihres ganzen Lebens in Knechtschaft gehalten wurden. Selbst die tapfersten Menschen bekommen es mit der Angst zu tun, wenn der Tod naht. Dann scheint alle Tapferkeit, dann scheint das Kühne nicht mehr zu sein. Es setzt ein Todeskampf ein. Hier wird uns gesagt, dass unser Herr durch seinen Tod, der ja äußerlich wie eine Niederlage vorkommen musste, jetzt war der, der überall Unruhe brachte, aus dem Wege geschafft worden. Aber so war es nicht. Es war im Plan Gottes, uns vom Tode loszureißen, aus der Knechtschaft herauszuführen und den zu vernichten, der die Macht des Todes hatte. Unser Herr konnte dem Johannes auf der Insel Patmos sagen, ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Siehe, ich war tot und lebe in alle Ewigkeiten. Das waren nicht nur Worte, das war Realität geworden. Überall stimmte bei unserem Herrn der Anspruch und die Wirklichkeit überein, als er sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben, waren es nicht nur Worte. Er trat zu dem Grabe des Lazarus und hat die Worte unter Beweis gestellt. Wann hat Gott sein Wort nicht erfüllt? Wann ist er von seinem Worte getrennt worden? Nie und nimmer. Gott und Gottes Wort sind eins, und wir können uns darauf verlassen, dass alles, was er uns in seinem Worte sagt, sind göttliche Tatsachen, sind biblische Wahrheiten, die schon längst bestätigt worden sind. Glauben wir denn heute, dass der Herr durch seinen Tod wirklich den vernichtet hat, der die Macht des Todes hatte, und uns, die wir in Knechtschaft waren, in Freiheit versetzt hat? Wenn wir biblisch glauben wollen, dann bleibt uns gar nichts weiter übrig. Ich las heute noch in einer Predigt Bruder Brennims, da sagt er einfach, der Tod ist nur jemand, den Gott vor unseren Wagen spannt, um uns aus der Zeit in die Ewigkeit hinüberzuziehen, und sonst nichts. Die Frage ist beantwortet worden, das Rätsel gelöst, eine völlige Erlösung und Versöhnung. Keine fromme Einbildung, sondern ein Werk Gottes, an dem du und ich, an dem wir aus Gnaden Anteil haben dürfen. Und das wollen wir nicht gering einschätzen. Es gibt noch einige Worte, die ich lesen möchte, damit wir wissen, aus dem Worte wissen, dass Gott es gut mit uns meint und dass er alle Verheißungen, die er noch nicht eingelöst hat, einlösen wird. Ich lese aus Jakobus, dem 4. Kapitel. Hier wird von Kämpfen und Schwierigkeiten berichtet. Und dann wird uns der Schlüssel gereicht und der Weg gewiesen, wie wir zum Siege Gottes kommen. Vers 7. Unterwerft euch also Gott und widersteht dem Teufel, so wird er von euch fliehen. Nahet euch zu Gott, so wird er sich euch nahen. Reinigt euch die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Doppelherzigen. Fühlt euer Elend, trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Betrübnis. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Besonders diese beiden Verse 7 und 10. Unterwerft euch Gott. Ordnet euch seinem Worte unter. Wer kann sich Gott unterwerfen? Doch nur ein Mensch, der sich unter das Wort Gottes stellt, von Herzen darunter beugen kann. Und zwar unter jedes Wort, nicht nur lehrmäßig, sondern unter jede Ermahnung, unter jede Zurechtweisung. Alles, was uns im Worte gesagt wird, darunter haben wir uns zu beugen und zu stellen. Unterwerft euch also Gott. Wie können wir das tun? Im Glauben an ihn und im Gehorsam an sein Wort, damit der Feind durch Ungehorsam kein Anrecht über unser Leben ausüben kann. Was sagt Bruder Brenhim an einer Stelle mit Bezug auf die Heilung? So gewiss der Glaube uns die Heilung bringt, so gewiss wird der Unglaube sie wieder zurückbringen. Das mag man manchmal nicht ganz so sehen, aber der Unglaube ist eine böse Macht und der Glaube ist mit der Macht Gottes verbunden. Ungehorsam und Unglaube sind so ein Paar. Gehorsam und Glaube ist ebenfalls ein Paar. Wenn wir die Gnade haben, beides miteinander zu verbinden und uns Gott nahen und uns seinem Worte unterstellen. Und dass es dem Geiste Gottes gelingt, wie Paulus es in Römer 16 zum Ausdruck bringt, um Glaubensgehorsam unter allen Heidenvölkern zu wirken. Nicht nur Glauben, sondern Glaubensgehorsam. Wir haben das Wort schon gestreift. Unglaube zog den Ungehorsam nach sich. Der Ungehorsam, die Übertretung. Die Übertretung, das Getrenntsein von Gott und den Tod. Aber der Glaube zieht den Gehorsam nach sich, bringt uns in Verbindung und Gemeinschaft mit Gott, überbrückt den geistlichen Tod und lässt uns am ewigen Leben teilhaben, das Gott uns in Jesus Christus, unserem Herrn, bereitet hat. Das alles sind doch nicht nur theoretische Aussagen, sondern für uns, die wir glauben, ist das göttliches Besitztum. Es ist uns geschenkt worden, es wird uns nicht erst gegeben werden. Aber der Weg dahin lautet, unterwerft euch also Gott. Vorher heißt es, den Vers wollte ich ja gar nicht lesen, Gott widersteht den Hoffärtigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Wer war Moses? Er betete, o Gott, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, so lass mich deine Wege wissen. Und später wird berichtet, Gott hat Mose seine Wege wissen lassen und den Kindern Israel sein Tun. Auf dem Wege Gottes erfahren wir das treue Walten und Tun unseres Gottes. Wenn wir uns auf dem Wege Gottes befinden, dann muss das Tun Gottes offenbar werden. Dann können wir nicht nur von dem leben oder sprechen, was Gott einst getan hat, dann muss auch von uns Zeugnis abgelegt werden können von dem, was der Herr an uns getan hat. Wie ein Psalmist berichtet, kommt, ich will erzählen, was Gott Großes an meiner Seele getan hat. Wir alle müssen unser Erlebnis mit Gott machen. Wir können nicht einer auf den anderen warten und auch nicht aufeinander schauen. Wir warten des Herrn und schauen auf ihn und kommen im Glauben vor sein Angesicht. Und keiner, der zu ihm kommt, wird hinausgestoßen werden. Und keiner geht von ihm, wie er gekommen ist. Er hat allen vom ersten bis zum letzten geholfen. Und als einmal der Vater eines Kindes zu ihm kam und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu deinen Jüngern gebracht, damit sie ihn heilen, und sie vermochten es nicht. Und da war der Herr traurig und sprach, wie lange soll ich es mit euch noch aushalten? Er hatte ja gesagt, ich gebe euch Macht über alle Gewalt des Feindes, so dass ihr Kranke heilen und Teufel austreiben, Aussätzige rein machen könnt. Und die Jünger kehrten dann ja zurück und sprachen, Herr, in deinem Namen sind uns auch die Teufel untertan. Und der Herr sagte ihnen, darüber freuet euch nicht, sondern freuet euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Er wollte sagen, ich habe es euch kundgetan, mein Wort habe ich euch gegeben, dass euch diese Dinge untertan sind und geschehen, ist mehr als selbstverständlich. Darüber braucht ihr gar nicht überrascht zu sein. Eure Freude besteht darin, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Wenn das von uns doch in Kürze gesagt werden könnte, wenn wir ein lebendiges Ergebnis und ein Beweis, eine Legitimation darstellen könnten, dass Gottes Worte in uns und durch uns nicht in Frage gestellt werden, sondern dass durch uns das göttliche Amen und dadurch die Bestätigung erfolgen könnte. Denn sonst bilden wir ein Hindernis, anstatt eine Hilfe zu sein. Wenn uns der Gesamtauftrag Gottes neu wichtig werden kann und wir die uns gestellte Aufgabe in voller Verantwortung übernehmen und uns dessen bewusst werden, dazu hat Gott uns als Gemeinde bestimmt, dass wir sein Wort verkündigen und tun, was er uns geboten hat. Dann wird er sagen, ihr habt recht getan. Und wenn wir alles getan haben, was er uns geboten hat, sagen wir trotzdem noch, Herr, wir sind nichts anderes als unnützige Knechte. Nicht dem Knecht, der das, was der Herr ihm gebietet, tut, gebührt der Dank, sondern dem Herrn, dem wir alles zu verdanken haben. Jedes Wort, das geoffenbart wurde, überhaupt der gesamte Heilsplan Gottes, den haben wir Gott zu verdanken. Wer war ein Abraham? Er wohnte auf der anderen Seite des Euphratstromes und diente mit seinen Vätern anderen Göttern. Aber plötzlich sprach Gott ein Wort der Verheißung in sein Leben hinein. Er wurde abgesondert, herausgeführt. Gott hatte einen Weg mit ihm von dem Augenblick an, als er ihn angesprochen hatte. Es war nicht mehr der Weg mit all den anderen in die alte Richtung, sondern ein neuer, lebendiger Weg mit Gott. Ihr Lieben, wenn Gott uns angesprochen und uns sein Verheißungswort gegeben hat, dann kann es uns passieren, dass der Herr uns sagt, verlasse dein Land und deines Vaters Haus und gehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Dann sind wir bereit, alles andere zurückzulassen und den Weg Gottes zu beschreiten. Am Ende dieses Weges Gottes steht die Erfüllung der göttlichen Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Und dann lohnt es sich, alles zu verlassen und dem Herrn treu zu dienen. Gott widersteht den Hoffärtigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch Gott. Unterwerft euch Gott ist der eine Teil und widersteht dem Teufel ist der zweite Teil. Kein Mensch kann sich Gott völlig unterwerfen und seinem Worte ganz unterordnen, es sei denn, er widersteht gleichzeitig dem Teufel. Und der Teufel, der kommt von alters her so richtig daher und nimmt so schön das Wort Gottes und dreht es nur ein wenig um, verändert es nur so weit, dass die Menschen noch den Eindruck haben, es ist ja noch die Rede vom Worte Gottes. Gott ist in seinem Originalwort. Und wir haben immer wieder gehört in den Predigten Bruder Brennhams, Gottes Wort ist der Originalsame. Das Originalwort wurde als Same von den Propheten getragen, wurde niedergeschrieben und dann wurde das Wort Fleisch. Jetzt leben wir in einer Zeit, in der viele Verheißungsworte Gottes Erfüllung finden sollen. Aber das Wort muss auf einen fruchtbaren Boden fallen. Es muss irgendwo eingebettet werden können und nicht unter Dornen und Disteln. Es darf nicht einfach überall hingesät werden, sondern wie Gott durch den Propheten spricht, pflüget ein neues, räumet das Gestrüpp und die Dornen hinweg und seht dann die Aussaat der Gerechtigkeit, damit Heil erblühe. Gott will, dass wir ein neues pflügen, um diesen göttlichen Samen in ein Land, in einen Herzensboden säen zu können, der bearbeitet worden ist. Jeder Bauer weiß Bescheid, wer beim Pflügen forscht und meint, sehr schnell damit fertig zu werden, der wird's bei der Ernte zu spüren bekommen. Man muss tüchtig umpflügen, tief genug. Es muss gut geackert werden. Und die Heilige Schrift sagt es ja, dass wir, wenn wir die Hand an den Pflug gelegt haben, nicht zurückschauen sollen. Wir möchten ein neues pflügen, tief genug, um an die Wurzeln, an alles zu kommen, was sich festgesetzt hat, was uns innerlich zerstört, was manchmal wieder aufwuchern möchte. Das Pflugschar muss sehr tief eingestellt werden. Ich kenne das noch sehr gut. Wie ist darauf geachtet worden, dass nicht nur geschält wird, sondern tief gepflügt wird. Und besonders da, wo Weizen gesät wurde, da musste gut und tief gepflügt werden. Ihr Lieben, wir möchten Weizen säen. Eine göttliche Aussaat muss stattfinden. Und daher ist so tief gepflügt worden durch das prophetische Wort, das Gott uns geschenkt hat. So tief ist seit den Tagen der Apostel nicht wieder gepflügt worden. Für Bruder Brennhem war es doch nicht einfach, den Pflug anzusetzen und alles umzupflügen, was Leute für wertvoll geachtet haben. Sie konnten Unkraut und Weizen nicht unterscheiden. Jetzt aber ist die Zeit Gottes da, nicht die Zeit der Denominationen, nicht die Zeit der Reformatoren, nicht die Zeit der Deutungen und Auslegungen, sondern die Stunde Gottes hat geschlagen. Sein Verheißungswort muss in einen guten Herzensboden hineingelegt werden. Und es wird nach seiner Art Frucht hervorbringen in deinem und in meinem Leben. Tun wir Also beides demütigen wir uns unter die gewaltige Hand Gottes und widerstehen wir dem Teufel jedes Mal, auch dann, wenn er als Engel des Lichts kommt, dass wir unterscheiden könnten, wann Gott mit uns spricht und wann der Teufel seinen Einfluss geltend machen möchte. Er kommt immer so fromm, vielleicht frömmer, als der Herr kommen kann. Denn Gott spricht manchmal so ernst, das würde der Feind nicht tun. Der seift uns höchstens ein. Und wenn Gott sagt, ihr werdet des Todes sterben, und das in allem Ernst, dann kommt der Teufel und sagt, ach, ihr werdet mitnichten des Todes sterben. Gott weiß nur, dass ihr dann klug sein werdet. Und wer möchte nicht klug sein? Wer möchte nicht an den Baum der Erkenntnis vordringen und diese Erkenntnis zu sich nehmen, ohne zu wissen, dass der Tod darin auf die Menschen lauert? Wir wollen zum Baum des Lebens durchdringen. Uns ist nichts daran gelegen, mit den Weisen dieser Welt mitreden zu können. Wir möchten die Sprache Gottes sprechen und das sagen, was alle Apostel und Propheten gesagt haben, um hundertprozentig gewiss zu sein, dass wir dem Feind nicht auf den Leim gegangen sind, sondern dass unser Glaube und unsere Erwartungen in den Schranken des Wortes Gottes liegen und dass unser Glaube gleichzeitig in dem Verheißungswort Gottes verankert worden ist und dass er bis hinter den Vorhang reicht. Merken wir uns diese Schriftstelle und bitten wir Gott darum, uns immer zu helfen, uns Gott zu unterstellen und dem Feind zu widerstehen, unsere Hände und Herzen reinigen zu lassen, alle Doppelherzigkeit, alle Doppelzüngigkeit, alle Doppelgesichterei und alles, was so doppelt ist, das wollen wir beiseite legen und sagen, Herr, hier sind wir, du kannst mit uns rechnen, wir stehen zu deiner Verfügung. Heiligt eure Herzen, ihr Doppelherzigen, fühlt euer Elend, trauert und weint. Solange wir nicht ganz auf der Seite Gottes stehen, werden wir von dem einen nicht alles haben und von dem anderen auch nicht. Wir können nicht Gott und dem Mammon zur gleichen Zeit dienen. Wir können nicht dem Teufel und Gott zur gleichen Zeit folgen. Wir können nicht das Menschliche und das Göttliche zugleich haben. Nein, wir müssen dem einen absagen, um dem anderen ganz dienen zu können. Und da spricht unser Herr, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich, nicht die Krone, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir so nach. Gott will Nachfolger haben. Er will Jünger haben, er möchte Schüler haben, die in seiner Hochschule sitzen, die von ihm gelehrt werden und nicht ihn belehren möchten. Es gibt viele, die schicken sich an, Gott zu belehren, aber das soll nicht so sein. Hier im 1. Petrus, im 2. Kapitel, steht von Vers 7, euch also, die ihr euer Vertrauen, oder euch also, die ihr Vertrauen besitzt, wird das kostbare Gut zuteil. 1. Petrus 2,
Vers 7. Euch also, die ihr Vertrauen oder nach anderer Übersetzung Glauben besitzt, wird das kostbare Gut zuteil. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden und damit zu einem Stein des Anstoßes und zum Felsen des Ärgernisses. Und jetzt kommt's. Sie stoßen sich an ihm in ihrem Ungehorsam gegen das Wort, wozu sie auch bestimmt sind. So war es damals, als der Herr auf Erden wandelte. Keinem wurde mehr zugesetzt als ihm. Hinter keinem waren die Schriftgelehrten so hinterher wie hinter ihm. Sie haben sich an ihm gestoßen. Für die einen war er der kostbare Eckstein, für die anderen der Stein des Anstoßes, über den sie gestolpert und über den sie zu Fall gekommen sind. Hatte nicht Gott schon im Propheten Jesaja sagen lassen, siehe, ich lege in Zion einen kostbaren Eckstein. Jeder, der sein Vertrauen auf ihn setzt, wird nicht zu Schanden werden. Diese Menschen, obwohl von Kopf zu Fuß religiös, haben die Heilsgeschichte nicht erkannt und den Tag ihrer göttlichen Heimsuchung versäumt. So geht es vielen, ja Millionen in diesen Tagen, wenn man davon spricht, dass Bruder Brenhem einen besonderen Dienst hatte, dann geht es auch schon fast los. Die Eingeweihten wissen zu berichten, dass er am Ende seines Lebens vom Worte abgewichen ist. Und wenn man so hört, was sie alle zu berichten haben, und dann müssen auch diese Leute zur Kenntnis nehmen, dass sie einem Menschen begegnen, der wohl all die Predigten als Tonbänder zur Verfügung hat. Und dann kann ich Zeugnis ablegen. Nicht der Mann Gottes ist vom Worte abgewichen, sondern alle Denominationen sind vom Worte abgewichen. Anstatt, dass sie einen Vergleich mit der Heiligen Schrift vornehmen würden, nehmen sie einen Vergleich mit ihren Text- und Lehrbüchern vor. Ja, wer hat ihnen denn bescheinigt, dass ihre Text- und Lehrbücher überhaupt richtig sind? Sie haben sich vom Worte abgewandt und sind über diesen Stein gefallen, über diesen kostbaren Eckstein, der für uns ein Fels des Heils ist und für sie ein Felsen des Ärgernisses. Doch dann steht geschrieben, ihr dagegen seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, die heilige Volksgemeinschaft, das zum Eigentum erkorene Volk, und sollt die Tugenden dessen verkünden, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Euch, die ihr vordem ein Nichtvolk waret, jetzt aber das Volk Gottes genannt werdet, einst ohne Gottes Erbarmen, jetzt aber reich an Gottes Erbarmen. Auch das sind göttliche Tatsachen. Es werden immer zwei Dinge gegenübergestellt. Glaube und Unglaube, Gehorsam und Ungehorsam, Licht und Finsternis. Hier wird uns gesagt, dass wir als das auserkorene Volk, als das auserwählte Geschlecht von Gott begnadigt worden sind und eine Aufgabe übernommen haben, nämlich die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Nicht nur berufen, Paulus drückt's an einer Stelle so aus, er hat uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Wir sind aus dem Bereich Satans, aus der Finsternis herausgenommen worden und in das Reich Gottes hineingestellt worden. Und das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, sondern in Friede und Freude im Heiligen Geist. Ihr Lieben, die Erlösung ist eine sehr teure Sache gewesen. Nicht mit Gold und nicht mit Silber, sondern mit dem teuren und heiligen Blute des Lammes Gottes sind wir erlöst worden. Wir sind aus dem Bereich der Finsternis herausgenommen worden und in das Reich Gottes hineingestellt worden. Deshalb hat uns Gott wissen lassen, was in seinem Reiche geschieht. Wenn in Matthäus 24, Vers 14 geschrieben steht, das Evangelium vom Reich wird allen Völkern gepredigt werden, dann nicht ein Evangelium, das Menschen frisiert oder zugeschnitten und für sich passend gemacht haben, sondern das volle Evangelium, das den gesamten Bereich des Reiches Gottes einschließt, alle Verheißungen, die Gott gegeben hat und alles, was dazu gehört, muss und wird verkündigt werden. Ihr, die ihr ein Nichtvolk waret, sollt Söhne des lebendigen Gottes heißen. Einst ohne Gottes Erbarmen, jetzt reich an Gottes Erbarmen. Wie heißt die eine Stelle, die Bruder Brenhem seiner Predigt zugrunde legt, dass Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, uns wiedergeboren hat und lebendig gemacht? Ihr könnt euch daran erinnern, Epheser Kapitel 2, Vers 4. Epheser Kapitel 2, Vers 4. Gott aber, der an Barmherzigkeit reich ist, hat uns um seiner großen Liebe willen, die er zu uns hegte, und zwar, als wir noch tot waren, durch unsere Übertretungen zugleich mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet worden und hat uns in Christus Jesus mit auferweckt und mit ihm in die Himmelswelt versetzt, um in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch die Gütigkeit gegen uns in Christus Jesus zu erweisen. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens, und zwar nicht aus euch, nein, Gottes Geschenk ist es, nicht aufgrund von Werken, damit sich niemand rühme. Denn sein Werk sind wir in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitgestellt hat, damit wir in ihnen wandeln könnten. Selbst das, was wir jetzt nach dem Willen Gottes tun und was vor ihm bestehen wird, haben nicht wir aus uns getan, sondern hat uns Gott im Voraus schon bereitgestellt, hat es uns zur Verfügung gegeben, damit wir es tun können. Wo bleibt dann ein Rühmen? Wo bleiben dann die Werke? Wo bleibt dann das Eigene, das wir vor Gott aufweisen könnten? Aus Gnaden seid ihr gerettet worden, nicht aus euch, damit sich niemand rühme. Aber wir sind gerettet worden. Wir sind ein Eigentum Gottes. Wir sind mit ihm gestorben, mit ihm begraben und mit ihm auferweckt und in die Himmelswelt versetzt worden. Ihr habt gemerkt, die Aufgabe der Gemeinde geht über die Zeit hinaus, denn hier steht wörtlich in Epheser 2, Vers 7, um in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch die Gütigkeit gegen uns in Jesus Christus zu erweisen. Auf Golgatha hat es den Anfang genommen und alles, was in dieses Werk Gottes eingeschlossen ist, das wird zur Ausführung kommen. Und wir dürfen als neutestamentliche Gemeinde für uns in Anspruch nehmen, das Kernstück des Erlösungsplanes unseres Gottes zu sein. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Heute möchte Gott jeden Einzelnen, ja den Letzten, aus dem Bereich der Finsternis herausholen und in das Reich Gottes, in das Licht Gottes, in die Gemeinde des Herrn hineinfügen. Das tun nicht Menschen, das tut Gott an denen und mit denjenigen, die ihm Glauben und Vertrauen entgegenbringen. Euch aber, die ihr glaubt, so haben wir gelesen, wird das kostbare Gut zuteil. Wenn wir heute glauben, dann wird es uns heute zuteil. Wenn wir heute glauben, werden wir heute die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn wir heute glauben, dass er unser Retter ist, werden wir heute die Rettung empfangen. Wenn wir heute glauben, dass er uns befreit hat, nicht erst befreien wird. Ein zukünftiger Glaube wird immer in der Zukunft bleiben. Wir benötigen einen vollendeten Glauben an das vollendete Werk Gottes am Kreuz auf Golgatha. Wer gerettet werden möchte, muss glauben, dass er schon gerettet worden ist. Wer geheilt werden möchte, muss glauben, dass er schon geheilt wurde. Wer befreit werden möchte, muss glauben, dass er schon befreit worden ist. Und dann kommt Vergangenheit und Zukunft und beides wird Gegenwart. Die Hoffnung, die wir für die Zukunft hegten, holt die Vergangenheit, nämlich das vollbrachte Erlösungswerk, und stellt es uns gegenwärtig vor. Und plötzlich erkennen wir, dass es geschehen ist und Gott es uns bereitgestellt hat. Haben wir das im Glauben erfassen können? Jeder Mensch, der das Leben lang nur glaubt, dass Gott irgendwann retten und begnadigen und vergeben wird, dem kann's passieren, wie es Bruder Russ und mir passiert ist, dass wir ins Krankenhaus gerufen werden zu einer Frau, die vielleicht 50 Jahre gläubig war, und als sie im Sterben lag, rief sie und sagt: Ich habe keine Glaubensgewissheit, ich weiß nicht, ob der Herr mir vergeben hat. Für mich, der ich zum ersten Besuch dort war und dann beim zweiten Besuch, war das eine solche Lektion. Ich dachte bei mir selber, was hat das Versammlungsgehen genützt? Was haben all die Predigten ausgerichtet? Sie waren doch nicht mit dem Glauben verbunden, mit dem biblischen Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser. Immer nur eine Hoffnung und nochmal eine Hoffnung und dann noch einmal. Nein, das, was Gott uns geschenkt hat, ist Realität, ist keine unsichere Hoffnung, dass es irgendwann werden wird. Er war verwundet um unsere Sünde willen, geschlagen und gemartert um unsere Krankheit willen. Die Strafe war auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Göttliche Tatsache, es wird nicht erst sein, es war schon, es ist vollbracht, es ist geschehen. Wir sind begnadigt, wir sind erlöst, wir, die wir Gott ferne waren, sind ihm nahe gekommen in Jesus Christus, unserem Herrn. Lasst mich das noch einmal hervorheben. Nur der, der an das vollbrachte Werk Gottes glauben kann, dem wird die Zukunft zur Gegenwart und die Vergangenheit, beides wird vor ihm stehen. Das, was er in Zukunft erwartet, und das, was Gott schon in der Vergangenheit getan hat. Und dann wird es ein lebendiger biblischer Glaube. Dann ist es nicht der ich war oder der ich sein werde, sondern der allgegenwärtige, der ich bin, der mit uns redet, der uns sein Wort offenbart, der uns seinen Willen kundtut und einfach sagen möchte: Schaut, was ich für euch getan habe. Ich rief aus, es ist vollbracht. Und da geschah es. Bitte nehmt es zu Herzen. Schiebt euren Glauben nicht immer vor euch her und versetzt ihn nicht immer in die Zukunft, sonst werdet ihr Gott nicht erleben können. Lasst Vergangenheit Gottes und eure Zukunftswünsche Gegenwart vor euch werden und erkennet, dass Gott in Christo uns begnadigt, erlöst, neues Leben geschenkt und uns zu Gottes Kindern gemacht hat. Das ist Evangelium. Das ist eine frohe Botschaft. Nehmen wir sie so im Glauben an. Den Rest wird Gott an uns allen vollbringen. Nach unserem festen Glauben wird's geschehen. Vielleicht noch den einen Gedanken. Martha hatte den Glauben an die Zukunft. Sie sagte, Herr, ich weiß, mein Bruder wird am jüngsten Tage auferstehen. Sie glaubte an die Auferstehung, aber der Herr war doch die Auferstehung. Er war doch keine Zukunft, er war doch Gegenwart, der ich bin. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stirbe. Glaubst du das? Das war doch damals der Ausspruch und die Frage. Der Herr sagte, wo habt ihr ihn hingelegt? Und er ging mit den Trauernden zum Grabe. Es gibt viele Marthas, die sehr viel Mühe machen, ja, die sehr beschäftigt sind und die einen schönen Glauben für die Zukunft haben, mit dem der Herr gegenwärtig überhaupt nichts anfangen kann. Gott möge aus uns Menschen machen, die das, was er verheißen hat, nicht in die Zukunft schieben. Wenn er in den Versammlungen gegenwärtig ist, dann ist auch die Vergegenwärtigung und die Einlösung all der Verheißungen, die aus seinem Munde hervorgegangen sind. Solange er nicht gegenwärtig war, sind es Verheißungen gewesen, die für die Zukunft gegeben worden sind. Und Petrus fasst es zusammen und schreibt, dass die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die auf uns kommen sollte, sie forschten, in welcher Zeit das wohl sein würde und auf welche Tage der Geist Christi in ihnen wohl deutet, wann das alles geschehen sollte. Dann aber ist es geschehen. Das, was damals im Alten Testament zukünftig war, ist im Neuen lebendige Realität Gottes geworden. Liebes Herz, lass es dir heute sagen, eine bessere Gelegenheit, Gott zu erleben, ihm das Leben zu weihen, ihm zu glauben, aus der Finsternis in das Licht hineingestellt zu werden, mitten in das Reich Gottes. Eine bessere Gelegenheit wird vielleicht nicht kommen. Lasst euch vom Herrn ansprechen, von ihm rufen und beantwortet diesen Ruf mit einem ganzen Herzen und sagt, ja, Herr, ich komme, ich erkenne, was du für mich getan hast. Aus Gnaden, wie es hier geschrieben steht, Gott aber, der an Barmherzigkeit reich ist, hat uns um seiner großen Liebe willen, die er zu uns hegte, und zwar, als wir noch tot waren, durch unsere Übertretungen zugleich mit Christus lebendig gemacht. Glaubt ihr das? Amen. Glauben wir das alle von ganzem Herzen? Das ist doch die Heilige Schrift. Wenn wir Gott nicht glauben, machen wir ihn zum Lügner. Und wer sind wir, dass wir Gott zum Lügner machen sollten? Durch Gnade seid ihr gerettet worden. Und hat uns in Christus Jesus mit auferweckt und mit ihm in die Himmelswelt versetzt. Wisst ihr, dass Johannes auf der Insel Patmos in Offenbarung 15 diese große Überwinderschar schon am kristallenen Meer sah und dass er all die Hochzeitsteilnehmer in Offenbarung 19 schon gesehen, und den Gesang gehört hat und all das spielen? Bei Gott ist der gesamte Heilsratschluss schon fertig. Es ist schon alles getan. Im Laufe der Zeit kommt er lediglich zur Verwirklichung. Wenn das alles so den Abschluss nehmen und finden wird, dann werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Und wenn ich heute sage, Johannes hat damals schon die Überwinderschar gesehen, dann ist das nichts als die reine Wahrheit. Wir sind in den Augen Gottes schon vollendet und in das Bild Jesu Christi umgestaltet worden. Wir warten nur, dass es geschieht. Bei Gott ist die Sache schon geschehen. Auf Golgatha ist jeder Segen geistlicher Art uns geschenkt worden. Wir haben es heute aus der Predigt Bruder Brennims gelesen, als er sagte, ich bin doch nicht vor 20 Jahren gerettet worden, sondern vor über 1900 Jahren. Aber vor 20 Jahren hab ich meine Rettung angenommen. O Gott, ist ein großer, ein wunderbarer, ein herrlicher Gott. Er meint es so gut mit uns. Wie sollte er mit Christus uns nicht auch alles geschenkt haben? Er hat es getan. Gelobt und gepriesen sei sein Name. Noch stimmt, was in Epheser 1, Vers 3 geschrieben steht, dass wir in Christus mit jedem Segen geistlicher Art, der in der Himmelswelt vorhanden ist, gesegnet worden sind. Aus Gnaden dürfen wir die Gesegneten des Herrn sein. Wollen wir glauben, heute glauben, dass wir es mit einem heiligen Gott zu tun haben, der nicht nur Worte machte und Versprechungen gab, sondern der Verheißungen gab und sie erfüllte. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Halleluja. Amen.